Hallo und herzlich willkommen bei Auf Buchfühlung, dem Literaturpodcast, in dem es einmal im Monat um Literatur und alles, was mit Literatur zu tun hat, geht. Im Februar haben Rebecca und ich, Irene, die in Wien lebende Schriftstellerin und Drehbuchautorin Jessica Lind getroffen, deren zweiter Roman Kleine Monster 2024 bei Hansa Berlin erschienen ist. Unser Gespräch kreiste um Horror, Märchen und Horrormärchen, um Mutterschaft, Feminismus und Familiendynamiken, um Jessicas Hang zu Ambivalenz und Spannungsbögen, den Spaß am Überarbeiten und so manchen Griff in die Trickkiste des filmischen Schreibens, den sie auch in ihrer Prosa macht. Viel Spaß mit der neuen Folge!
Jessica Lind wurde 1988 in St. Pölten geboren und lebt als Drehbuchautorin und Schriftstellerin in Wien. Sie studierte an der Filmakademie Wien und schrieb unter anderem mit der Regisseurin Magdalena Lauritsch den Science-Fiction- und Weltraumfilm Rubicon, der 2022 in den Kinos zu sehen war. 2015 gewann sie mit der Erzählung Mama den Open Mic, woraus ihr gleichnamiger Debütroman hervorging. Ihr zweiter Roman, Kleine Monster, ist im vergangenen Juli bei Hansa Berlin erschienen und war für den österreichischen Buchpreis 2024 nominiert. Ja, liebe Jessica, Kleine Monster ist im letzten Sommer erschienen. Du hast schon viele Veranstaltungen hinter dir und bist immer noch auf Lesetour unterwegs durch die deutschsprachigen Länder. Wie geht's dir und wie war deine Reise mit dem Buch bisher?
Also mir geht's sehr gut. Ich freue mich sehr, heute da bei euch im Podcast zu sein und mit euch über Literatur und das Schreiben reden zu dürfen. Die Reise mit dem Buch war total aufregend und auch sehr, sehr schön und mit vielen sehr schönen Stationen. Also ja, kann ich nur Positives berichten.
Dann tauchen wir mal ein in das Buch und ich versuche ein bisschen was drüber zu sagen, ohne zu viel zu spoilern. Das ist gar nicht so einfach, finde ich. Kleine Monster beginnt im Klassenzimmer des 7-jährigen Sohnes von Pia und Jakob, in das die Lehrerin die beiden Eltern bestellt hat. Es habe einen Vorfall gegeben mit einem Mädchen, die Details der Vorwürfe erfahren, die Eltern erst nach und nach. Ebenso geht es den LeserInnen, denn die Geschichte wird aus der Ich-Perspektive von Pia erzählt. Sie kann zunächst nicht glauben, was ihrem Kind vorgeworfen wird, während der Vater, Jakob, keine Zweifel daran hat, dass Luca ein guter Junge ist. Abgesehen von dieser Rahmenhandlung, auf der Gegenwartsebene gibt es Rückblenden in die Kindheit von Pia und ihren Schwestern Romy und Linda. Und diese Erinnerungen schüren zunehmend das Misstrauen Pias gegenüber ihrem Sohn. Sie kreisen um Trauer, Ungewissheit und Schuld und führen dazu, dass ihr der allernächste Mensch, ihr eigenes Kind, plötzlich fremd wird. Kleine Monster ist ein Roman mit großem Spannungsbogen, der von der Illusion einer heilen Kindheit, vom Grauen der Elternschaft, vom Verstecken und Verschweigen, aber auch von den feinen Haarrissen in Familienkonstellationen erzählt. Jessica, du hast einmal geschrieben, einer der Leitgedanken, der mich beim Schreiben von Kleine Monster begleitet hat, war eine Geistesgeschichte ohne Geister zu schreiben. Kannst du das ein bisschen ausführen? Was hast du da gemeint?
Also mein erster Roman Mama ist ja so ein Horrormärchen, was im Wald spielt. Also ich habe schon so eine gewisse Genre-Affinität beziehungsweise arbeite einfach gern mit so Genre-Elementen. Und bei Kleine Monster hat das aber nicht so gut gepasst. Deswegen habe ich irgendwie so einen Satz für mich gebraucht, der mich trotzdem durch dieses Buch trägt. Und so kam das mit der Geistergeschichte ohne Geister, weil es so ganz stimmt das ja auch gar nicht. Also es gibt jetzt keine Geister im Genre-Sinn, aber es gibt schon ganz viele Geister, die Pia begleiten und die dann auch immer wieder auftauchen und sie eben verfolgen. Und jetzt fällt mir nur das englische Wort ein, haunten, also so... ja, wie Geister das eben gerne machen. Und ja, so ist das irgendwie zu so einem Leitgedanken geworden, vielleicht auch auf einer, um das Ästhetische ein bisschen abzudecken. Also ich mag es schon ganz gerne, wenn es zum einen unheimlich wird, aber zum anderen auch vielleicht so ein bisschen was Poetisches hat. Also es gibt ja bei Geistergeschichten, Geisterfilmen auch so eine poetische Tradition, Genau, und so ist das entstanden.
Mhm. Du hast schon deinen Debütroman Mama erwähnt, ein Horrormärchen. Ja, du hast gesagt, du bist Genre-Fan und Horror-Fan. Du hast auch einen Film geschrieben, der Science-Fiction-Weltraumfilm ist. Magst du darüber vielleicht noch ein bisschen was erzählen, wie es dazu kam?
Ja, also das ist ja meine zwei Herzen, die in der gleichen Brust schlagen. Zum einen das Herz für Literatur, zum anderen das Herz für Film, wo ich mich irgendwie auch nie so richtig entscheiden konnte oder wollte und jetzt tatsächlich auch das Glück habe, dass ich in beiden Bereichen tätig sein kann. Und beim Film ist es oft so, dass man als Autorin gar nicht die ist, die die Idee hat. Das war auch in dem Fall so. Da hat die Regisseurin ist mit dem Stoff zu mir gekommen und wir haben dann eben jahrelang zusammen dran gearbeitet, bis dann schlussendlich, also haben auch nie geglaubt, dass daraus wirklich ein Film werden wird, weil in Österreich gibt es jetzt nicht unbedingt so eine starke Science-Fiction-Tradition. Das Projekt hat auch immer wieder ganz durch verschiedene Umstände sich total verändert, bis es schlussendlich dann so doch als relativ unter Anführungszeichen klassischer Genrefilm dann die Welt erblickt hat.
Ja, ich fand ihn nur wirklich sehr, sehr spannend, also für alle HörerInnen, die den Film noch nicht gesehen haben, möchte ich eine Empfehlung aussprechen, weil ich davon sehr beeindruckt war und mich auch gefragt habe, so wow, das ist auch in Österreich möglich, so einen Film zu produzieren. Also ich war wirklich sehr beeindruckt.
Gegen Ende des Romans kommt ja auch irgendwie das Filmische so ganz offensichtlich herein, wenn du manchmal das Wort Schnitt verwendest, um einen neuen Abschnitt zu beginnen und verschiedene Erinnerungen der Ich-Erzählerin voneinander abzugrenzen. Das lässt natürlich an Drehbücher denken. Es ist eh ganz klar, dass da irgendwie der Film ist da ganz, ganz nahe. Ich habe mich gefragt, ob oder wie deine Romanarbeit von der Praxis als Drehbuchschreiberin profitiert. Ganz oft wird ja deinen Texten so das Klarheit und Präzision attestiert und so. Kommt das daher, dass man irgendwie so auf den Punkt arbeitet oder befruchtet sich das irgendwie oder?
Doch, bestimmt. Also ich habe ja auch Drehbuch an der Filmakademie Wien studiert. Also das ist schon die Schule, durch die ich gegangen bin, dass dieses filmische Erzählen und auch dieses mit einer starken Dramaturgie arbeiten, dass mir das nahe liegt, dass ich mich da vielleicht auskenne und meine Expertise mehr habe als in anderen Bereichen. Und das nutze ich natürlich auch. Gleichzeitig sehe ich schon einen großen Unterschied zwischen meinem literarischen Schreiben und meinem filmischen Schreiben, weil beim Film hat man halt immer nur die Oberfläche, was eine schöne Herausforderung ist, was sich aber dann auch nicht für alle Geschichten anbietet. Also ich habe sehr oft gehört, dass Kleine Monster eben sehr filmisch geschrieben ist, dass da ein Film im Kopf der Leser, Leserinnen abläuft. Gleichzeitig glaube ich aber, dass der Stoff relativ schwierig ist, fürs Kino zu adaptieren, wenn man so sehr in der Figur drinnen ist. Und das habe ich beim Schreiben auch total genossen, so tief in die Pia einzutauchen und diese Geschichte aus ihrer Perspektive, aus ihren Augen zu erzählen. Beim filmischen Erzählen, dass man da dann immer irgendwie was finden muss, wo sich das dann überträgt. Also und das finde ich schon auch spannend, das benutze ich auch fürs literarische Schreiben, ist so, dass man oft durch das, wie man die Sachen, in welche Reihenfolge man die Sachen bringt, dann sozusagen die tiefere Ebene dann miterzählt. Und ja, das ist vielleicht auch was, was vom Filmischen inspiriert ist, dass ich ja sehr viel auch mit Auslassungen arbeite und diese Lücken dann sozusagen der Leser, die Leserin füllen darf, beziehungsweise ich sie gerne dazu animieren würde, so von bisschen auch zum aktiven Lesenden zu werden dadurch.
Ja, da passt ganz gut ein Zitat aus einer Besprechung im Standard. Die haben, ich weiß leider nicht, wer das war.
Alexander Kluwe. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie man den Namen ausspricht.
Aber super. Ich habe es mir leider nicht notiert. Jedenfalls, ich habe gelesen und mir das gemerkt, der Titel wurde als trickreich ambivalent bezeichnet und das passt ja auch so ein bisschen zu dem, was du gerade erzählt hast. Etwas trickreich ambivalent trifft auch auf das Cover zu, über das wir dann vielleicht später noch zu sprechen kommen, aber im Grunde genommen auf den ganzen Text, der so trickreich gebaut ist, dass eben so viele Auslassungen da sind und da irgendwo schon auch, denke ich, die Kunst liegt, dass man da nicht irgendwie aus Versehen dann doch irgendeine Info zu früh droppt oder so. Aber um zum Titel zu kommen, auf den sich eben der Rezensent da bezogen hat, wie kam es denn dazu? Also trickreich ambivalent meint ja, dass man den Titel Kleine Monster so auf verschiedene Art und Weise lesen kann. Hast du eine dieser Möglichkeiten im Kopf gehabt oder war es eben das Ambivalente, das dich da angesprochen hat?
Ich habe tatsächlich einen Hang zu dieser Ambivalenz. Also ich mag das gerne, wenn was im ersten Moment auf eine gewisse Art erscheint und dann, wenn man es irgendwie von einem anderen Blickwinkel betrachtet, eine zusätzliche Ebene dazukommt. Und das war tatsächlich beim Titel auch so. Es war auch gar nicht so leicht, einen Titel für den Roman zu finden. Ich hatte einen anderen Arbeitstitel und dann haben wir sehr lange überlegt und so Ideen hin und her hergeschickt, mein Verlag und ich, bis schließlich die Verlagschefin Lisa Musur mit dem Titel um die Ecke gekommen ist. Und da hatte ich dann gleich so ein ganz starkes Gefühl, dass das der richtige Titel ist. Was aber lustig ist, er hat schon auch für ein paar Kontroversen gesorgt. Manche sind gar nicht so glücklich mit dem, also manche Leser, Leserinnen sind gar nicht so glücklich mit dem Titel. Aber damit kann ich auch gut leben. Ja, vielleicht steigen wir mehr ins Inhaltliche ein. Ich finde ja, das ist ein tolles Buch über Geschwisterbeziehungen und ich glaube, das hast du ja auch einmal darüber schon gesagt, dass dich das daran interessiert hat. Also es geht um die Beziehung zwischen den Schwestern Pia, Romy und Linda, aber auch zwischen dem Jakob und seiner Schwester. Und Geschwisterbeziehungen können ja sehr unterschiedlich sein, sie sind auf jeden Fall sehr komplex. Was fasziniert dich persönlich an Geschwisterbeziehungen? Ganz viele Sachen. Eines ist zum Beispiel, dass man ja gemeinsam aufwächst und ganz viele Dinge scheinbar gleich erlebt, aber es ist halt nur scheinbar, weil es kann ganz andere Sachen in einem auslösen. Oder ich habe selber drei Schwestern, wenn wir irgendwie über unsere Kindheit reden, sind es auch so ganz andere Sachen, die für uns wichtig waren. Oder wenn es das Gleiche ist, ist halt ein anderer Aspekt, ein anderer Blickwinkel. Und das finde ich sehr spannend. Gleichzeitig sind sie ja bei mir auch, also bei Pias Herkunftsfamilie, eine der Schwestern ist adoptiert. Und das hat mich auch interessiert, dieses wie viel sozusagen die Erziehung ausmacht, wie viel die Gene ausmachen, je nachdem zu wem man dann wird oder wie das halt ist in so einer Familie.
Du hast deine drei Schwestern schon erwähnt, du bedankst dich auch bei ihnen in der Danksagung, ist mir aufgefallen. Wie war das Aufwachsen mit drei Schwestern? Warst du auch die Älteste oder?
Nein, ich bin die Zweitälteste Also die schönen Momente, die in dem Buch beschrieben werden, über die Kindheit zwischen diesen drei Schwestern, ist relativ autobiografisch. Also wir waren auch viel im Wald unterwegs. Meine Mutter hatte auch Spaß daran, uns in die gleichen Kleider zu stecken. Und wir hatten, glaube ich, auch so eine sehr starke Nähe zueinander. Noch immer, also eine von meinen Schwestern lebt mittlerweile in Hamburg und so, aber ja, wir sind einfach sehr miteinander verbunden und darüber wollte ich auch schreiben, also über wie das ist, wie sich das anfühlt, mit Schwestern aufzuwachsen. Allerdings muss bei mir dann halt immer irgendwie das Unheimliche auch reinkommen, die Abgründe. Ich finde es manchmal auch fast ein bisschen schade, aber das ist so der Motor von meinem Schreiben. Ich muss irgendwie so Geheimnisse dann bauen, dass ich selber nicht das Interesse am Text verliere und selber bei manchen Sachen weiß ich dann noch nicht genau, wie die sich dann auflösen werden und so und bin dann selber überrascht und denke mir, vielleicht ganz spannend.
Also auch für dich beim Schreiben spannend, nicht nur beim Lesen.
Ja, schon. Also ich habe schon das Gefühl, so ein bisschen ein Geheimnis braucht man auch. Also ich bin schon jemand, die auch gerne plant und so, also schon so dieses dramaturgische Gerüst hat, aber es braucht dann diese Ungewissheit auch. Und ganz oft ist es ja auch so, dass man einen Plan hat und die Figuren dann einfach nicht mitmachen, sich wehren und widerspenstig sind. Und dann ist es, glaube ich, auch ratsamer, denen zu folgen als dem eigenen Willen.
Ja, dann kommen wir nochmal auf die Figuren. Kleine Monster zeigt ja auch sehr gut, wie die eigene Kindheit die Elternschaft beeinflusst, also im Falle von Pia und Jakob, die auf die gleiche Situation eigentlich auch ganz unterschiedlich reagieren. Warum quält sich Pia mehr mit Sorgen und Zweifeln und warum ist Jakob so überzeugt davon, dass eh alles passt?
Das ist so auch ein bisschen das, was die Pia vielleicht insgeheim dem Jakob vorwirft oder manchmal nennt sie ihn dann auch den Fels in der Brandung und so. Es ist ein bisschen ein ambivalentes Verhältnis, was sie zu ihm hat. Sie weiß von sich selber, dass sie irgendwie beschädigt ist und er halt nicht. Also er hat das zwar auch nicht immer einfach, hat auch seine Konflikte mit seiner Familie, aber es ist so ein bisschen auf einem anderen Level, zumindest sieht die Pia das so. Und da ist vielleicht dann auch eben eine kleine Eifersucht da, aber andererseits eben ist sie auch der Auffassung, dass sie ihn halt braucht, dass sie auch sein Urteilsvermögen braucht, auch wenn sie dem nicht ganz glaubt, aber er hält sie schon irgendwie auch ein bisschen am Boden. Nur schafft sie es halt nicht, dann ihre ganzen Ängste und Sorgen mit ihm zu teilen, weil sie auch irgendwie ihm das nicht zutraut, dass er sie da verstehen kann.
Man kann vielleicht sagen, oder das ist jetzt irgendwie nicht nur auf den Roman bezogen, also ein bisschen ein Allgemeinplatz, aber dass man so die eigenen Erfahrungen, die man als Kind gemacht hat, halt mitnimmt in den Umgang mit Kindern, das ist irgendwie ein bisschen, weiß ich nicht, ich finde es ein bisschen schlimm, in manchen Fällen vielleicht, oder? Weil man, da kommt man da irgendwie raus.
Also dass man absolut, also das war auch, also das ist auch so, also neben den Geistern gab es dann irgendwann einmal so beim Schreiben, ich habe das nicht unbedingt gleich von Anfang an, sondern eher so, da beschäftige ich mich mit Sachen, die mich interessieren und wähle Dinge aus und so. Und erst dann in einem nächsten Schritt oder wenn ich dann schon weiter bin im drin arbeiten, finde ich irgendwann mal so den Grund, warum genau diese Teile so da drinnen sein müssen und warum das Sinn macht, zumindest für mich. Und das war dann irgendwann mal, dass ich herausgefunden habe, in dem Buch geht es eigentlich genau darum, was du jetzt gesagt hast, wie man nämlich, wenn man selber Kinder hat, plötzlich auf die eigene Kindheit zurückgeworfen ist und wenn man es verpasst hat, die aufzuarbeiten oder so, dass sie einen dann einholt und dann halt dazu bringt, vielleicht Sachen zu machen, die man eigentlich als Elternteil sich vorgenommen hat, nicht zu machen. Aber es ist ja so, mit Kindern kommt man so oft in so Ausnahmesituationen, wo man irgendwie dieses Urmenschengehirn, habe ich das Gefühl, dann anspringt und dann halt einfach reagieren muss in dem Moment. Und wenn ich mich da überhaupt nicht damit auseinandergesetzt habe, wie ich meine Elternrolle sehe oder was für ein Elternteil ich sein möchte, habe ich das Gefühl, ist das, was man halt dann am schnellsten parat hat und umsetzen kann, wie mit einem selber umgegangen wurde, als man Kind war. Und das hat mich eben an Pias Geschichte interessiert und deswegen, das hat dann auch plötzlich dann irgendwie Sinn gemacht, warum die Pia diese Kindheit haben musste, um dann als Mutter so zu reagieren. Also das hat mir diese zwei Geschichten dann auch miteinander verbunden.
Ja, der Jakob hingegen, der Vater, hat unzählige Ratgeber gelesen und ist da sehr informiert, ein sehr moderner Vater. Im Vergleich dazu gibt es Pias eigenen Vater. Ich finde es sehr interessant, wie diese beiden unterschiedlichen Väter dargestellt werden oder unterschiedliche vielleicht Konzepte von Vaterschaft. Wie siehst du diese beiden Väter im Vergleich?
Also Pias Vater zeichnet sich ja in ihrer Kindheit vor allem dadurch aus, dass er halt sehr gut ist im Wegsehen, was vielleicht auch in der Generation unserer Eltern so ein bisschen die Vereinbarung war, so in vielen Partnerschaften, dass die Mutter halt diejenige ist, die sozusagen für das Zuhause zuständig ist und der Vater eben fürs Geld verdienen und dann aber auch vielleicht noch so fürs Spaß haben mit den Kindern. Also er ist ja schon einer, der sich auch mit seinen Kindern beschäftigt, aber halt nicht in die Tiefe geht und vor allem nicht das, was die Mutter tut, hinterfragen würde. Was vielleicht auch ein gewisser Fehler ist, zumindest in Pias Geschichte. Und die Pia ist ja dann erst jetzt als Erwachsene, da ist ja dieser Vorfall in der Schule so der Auslöser, dass sie beginnt, sich mit ihrer Kindheit auseinanderzusetzen, dass sie da dann halt auch beginnt, plötzlich ihre Eltern mit anderen Augen zu sehen und auch ihren Vater. Also es gibt eine Szene, wo sie ihren Vater so, oder ja, sie ihn dann so konfrontiert mit dem, was war, und er ist halt überhaupt nicht, also auch jetzt als Opa, überhaupt nicht bereit, sich damit zu beschäftigen. Also das ist ja auch das große Problem von Pias Herkunftsfamilie, dieses Schweigen. Die haben einfach, also zwischen den, vielleicht muss man das kurz dazu sagen, ohne zu viel zu spoilern, obwohl ich Spoiler jetzt auch nicht so schlimm finde, dass es auch in Pias Kindheit einen schlimmen Unfall gibt, der die Familie so ein bisschen zerreißt. Und die Eltern haben aber da einfach beschlossen, so den Deckmantel des Schweigens drüber zu legen. Vielleicht auch schon auch aus dem, dass sie ihre Kinder auf gewisse Weise schützen möchten, aber es funktioniert halt überhaupt nicht. Und dieses Schweigen wird halt auch in der Gegenwart dann, ist nicht so leicht, dieses Schweigen zu brechen. Mhm.
Jetzt ist Elternschaft ja ein emotional extrem aufgeladenes Thema und der Roman erzählt von Misstrauen gegenüber dem eigenen Kind, aber auch von Gewaltfantasien gegenüber dem Baby. Also da gibt es irgendwie so einen Satz, der mir so in Erinnerung geblieben ist, wo das Baby schreit und Pia will es am liebsten gegen die Wand werfen, sagt sie in dem Moment, macht sie nicht. Aber auch Sätze wie, die Liebe ist keine Selbstverständlichkeit für mich, die Mutterhaut, die ich trage, passt nicht wie angegossen. Das lässt irgendwie so an Regretting Motherhood denken, ein Thema, das irgendwie auch in den letzten Jahren sehr, sehr präsent ist und diskutiert wird, aber eben immer sehr emotional auch diskutiert wird von Leuten, die Kinder haben, die keine Kinder haben oder die irgendwie, es ist irgendwie jeder Experte oder Expertin zu diesem Thema. Wie waren denn die Reaktionen von Leserinnen und Lesern bisher auf dieses Buch? Also gab es da Widerspruch irgendwie oder?
Also diese Stellen, die du jetzt ansprichst, das fällt mir auf, dass das oft von Menschen, die keine Kinder haben, als sehr arg empfunden werden, wohingegen
die anderen das total nachvollziehen können.
Ein bisschen. Und das finde ich, also das ist ja auch, also gerade das ist ja auch das, woran ich mich auch in den beiden Büchern so abgearbeitet habe, ist diese Mutterrolle und wie sie ja gesellschaftlich geprägt ist, wie sie auch glorifiziert wird. Wo ich aber das Gefühl habe, das ist in den letzten Jahren, hat sich das stark verändert. Ich habe das Gefühl, 2015 eben mit dieser Kurzgeschichte, da war das noch irgendwie hermetischer, abgeriegelter, so irgendwie, ja, zum einen, solche Texte interessieren eh niemanden und zum anderen, aber auch, ja, das ist halt dieses Idealbild. Mittlerweile habe ich das Gefühl, dass es leichter ist, sich auszutauschen und über ehrliche Mutterschaft unter Anführungszeichen zu sprechen. Genau, also da habe ich das Gefühl, das ist schon ein bisschen besser geworden und eben auch dank von viel großartiger Literatur, viel drüber geschrieben wurde und eben auch, dass sich das vielleicht auch verändern muss, dieses Bild in unserer Gesellschaft, dass die Mutter halt die ist, die alles weiß und das Baby kommt auf die Welt und die Expertin für das Kind ist. Also das glaube ich schon, dass die Eltern immer die Experten fürs eigene Kind sind, aber ich glaube nicht, dass das so über Nacht kommt, also, sondern dass man da irgendwie auch reinfinden muss. Mittlerweile gibt es auch so einen Begriff, ich weiß nicht, ob ihr über den schon mal gestolpert seid, der ist relativ neu, glaube ich, ist so Muttertät, analog zur Pubertät, dass das eben eine Phase ist. Also wahrscheinlich gibt es das auch für Väter, aber dass das so eine Phase ist und dass das ja auch eben hormonelle Umstellungen und so, dass das eben auch ja, dass man sich einfach als Mensch auch verändert, wenn man ein Kind bekommt. Und ich möchte das jetzt aber auch gar nicht nur so auf dieser körperlichen Ebene sagen, sondern ich glaube auch, wenn man jetzt kein Kind geboren hat, dass man das durchläuft. Genau, jetzt wollte ich noch was sagen zu deiner Frage, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich es jetzt noch mal hervorzaubern kann. Ja, also dieses Mutter... genau, die Reaktionen, stimmt, genau. Du hast ja eigentlich nach den Reaktionen auf den Roman gefragt. Ja, das war sehr spannend. Also ich habe sehr viel positives Feedback bekommen, auch sehr schöne Rezensionen, über die ich mich auch wirklich gefreut habe. Es gab aber auch einzelnes Leserfeedback, das schon sehr streng auch mit der Pia ins Gericht gegangen ist und sogar so weit, dass gesagt wurde, dass der Roman das ein bisschen verharmlost, Gewalt gegen Kinder, weil ja eben durch dieses Entfremden, dadurch, dass ihr der Luca fremd wird, sie eben doch so eine sehr distanzierte Haltung zum Kind einnimmt, bis hin dann zum Höhepunkt, wo es dann schon zu so einer Art Übergriff auch kommt. Das war mir beim Schreiben durchaus bewusst. Ich hätte die Hoffnung, dass es aber doch jetzt nicht nur einseitig zu betrachten, also dass man genug, also dass die Pia da vielleicht auch dann so eine Art von Läuterung erfährt. Aber ich verstehe auch, warum manche da damit ein Problem haben und manche hätten sich auch eine Triggerwarnung für das Buch gewünscht. Das ist tatsächlich was ich mit dem Verlag vorab gar nicht besprochen habe, wo ich jetzt beim nächsten Buch auf jeden Fall drüber nachdenken werde. Aber ich muss auch dazu sagen, dass meine Haltung zu Triggerwarnungen generell habe ich mir noch nicht so genau überlegt, wie gut ich Triggerwarnungen generell finde und angebracht. Aber ja, ich verstehe den Wunsch danach auf jeden Fall, genau.
Bier ist ja auch, also hat eine sehr feministische Grundhaltung und das bringt sie ja eigentlich auch so ein bisschen in die Situation, an ihrem Kind zu zweifeln oder daran, dass es eben nichts falsch gemacht hat in dieser Situation, die ihm zum Vorwurf gemacht wird. Das ist ja auch, glaube ich, ein Thema, das irgendwie zuletzt oder immer wieder stärker in den Fokus gerückt wird, was Söhne damit machen, also für eine feministische Mutter. Also wie wirkt sich das aus? Was macht die Geburt eines Sohnes mit Pia? Also was macht das mit ihrem Feminismus?
Ja, also das ist eine ganz spannende Frage. Ich habe da, wie heißt sie denn? Sheila Beat, glaube ich, hat dieses Buch geschrieben, Söhne großziehen als Feministin, wo sie genau diesen Moment beschreibt, wo sie bei der Gynäkologin sitzt und Ultraschall wird gemacht und die Gynäkologin sagt, ja, es wird ein Bub. Und sie so sich denkt, oh, der darf aber kein Arschloch werden. Das finde ich eine sehr schöne Szene in dem Buch. Und ich selber habe ja auch zwei Söhne. Allerdings habe ich dieses Buch angefangen zu schreiben, da war ich gerade schwanger vom ersten Kind. Also ich habe immer so lange Phasen, wie die Bücher entstehen. Und wusste noch nicht, dass er ein Junge wird. Das ist ganz lustig, aber irgendwie hat es mich vielleicht schon umgetrieben. Ja, also es ist eine spannende Frage. Ich denke, also in meiner eben, es ist ja auch nicht nur die eigene Macht, unter Anführungszeichen, ich sage hier oft unter Anführungszeichen, die man hat, wenn man erzieht, wenn man ein Kind erzieht. Ich denke mir die ganze Zeit jetzt bei meinen Jungs, oh mein Gott, so wie die Welt ist, also egal, also ich hoffe, es ist stark genug, was ich ihnen mitgeben kann, weil ich habe das Gefühl, jetzt kommen wir wieder in so eine Zeit, wo ja dieses maskuline Bro-Culture-Verhalten so belohnt wird und man so ich mich frage, wie kann ich meine Jungs davor beschützen, dann irgendwie auf Social Media solchen Bro-Culture-Dudes zu folgen. Da bin ich gespannt. So generell habe ich das Gefühl, ja, Jungs stehen natürlich auch unter einer besonderen Aufsicht, das beschreibt die Sheila auch in ihrem Buch, dass halt, wenn ein Junge sich daneben benimmt, er auch von der Gesellschaft oft dann so gleich mit Argusaugen begutachtet wird. Das sind auch Dinge, die mir manchmal auffallen. Aber ich habe schon die Hoffnung, also dass ich in meinem Privatleben, irgendwie entferne ich mich vom Buch, dass man schon, wenn man seine Jungs einfach als Menschen wahrnimmt und so erzieht. Also ich glaube, das ist vielleicht wichtig, dass man nicht zu viel in sie hineinprojiziert, also in die kleinen Kinder, dass die jetzt noch nicht die weißen Männer, sie sind vielleicht die weißen Männer von morgen, aber heute sind sie es noch nicht und deswegen sollte man sie da als Kinder behandeln. Gleichzeitig war das schon auch ein ausschlaggebender Gedanke fürs Buch. Da habe ich gerade von der Bettina Wilpert Nichts, was uns passiert, gelesen. Und da, also in dem Buch, das ist so eine Er-sagt-sie-sagt-Geschichte, da gab es eben auch eine vermeintliche Vergewaltigung und das Buch untersucht, was da wirklich passiert ist und wirft dann auch einen Blick auf die Mutter von dem Täter. Und die Mutter, die ist halt auch Feministin, ist aber in dem Moment total auf seiner Seite und felsenfest davon überzeugt, dass er nichts getan hat, dass er unschuldig ist. Und das hat mich interessiert. Da habe ich gemerkt, da habe ich mich gefragt, wie würde es mir damit gehen? Und ja, so ist vielleicht auch die Pia eben entstanden, die, obwohl ihr Kind erst 7 ist, ihn dann trotzdem irgendwie beginnt, mit anderen Augen zu sehen. Aus dem heraus, ja. Und eben natürlich auch aus ihrer eigenen Biografie heraus.
Ich finde es ja auch ganz spannend, im Buch werden ja unterschiedliche Reaktionen und Umgangsweisen vorgestellt. Es gibt diese Eltern-WhatsApp-Gruppe, aus der dann Pia und Jakob entfernt werden nach dem Vorfall. Also da passiert ja ganz viel auch auf dieser Ebene, wie jetzt damit umzugehen ist. Also da gibt es ja ganz unterschiedliche Haltungen. Ist vielleicht im Zeitalter von Eltern-WhatsApp-Gruppen noch einmal spannender, als es jetzt vielleicht eben zu Pias Kindheit gewesen ist. Da hat sich ja wohl auch viel verändert.
Ja, obwohl gleichzeitig, ich glaube, dieser Mechanismus, dass nicht mit den Leuten geredet wird, sondern über sie, das ist ja auch was die Pia aus ihrer Kindheit mitgenommen hat, warum sie das jetzt auch so triggert, wenn das passiert. Ich meine, schlussendlich erfährt sie dann auch, was in dieser, zumindest über einen Umweg, was in dieser WhatsApp-Gruppe geschrieben wurde. Und es ist dann schlussendlich überhaupt nicht schlimm. Aber natürlich in dem Moment, wo man ausgeschlossen wird und nicht weiß, was da passiert, ist es Wahnsinn. Also stellt man sich natürlich die schlimmsten Dinge vor. Und das hat die Pia auch aus ihrer Herkunftsfamilie mitgenommen, dass es ihr halt wichtig ist, was andere über sie denken und wie sie gesehen wird und wie sie in ihrer Mutterrolle gesehen wird. Und das führt, glaube ich, auch dazu, dass sie sich so wahnsinnig verantwortlich dafür fühlt, was der Luca macht. Also es ist ja auch deswegen so wichtig, weil sie sich so stark mit ihrem Kind identifiziert.
Vielleicht da noch ganz kurz zur Perspektive, die wir schon angesprochen haben. Man ist ja ganz nah an Pias Perspektive dran. Und dadurch, dass wir so viel von ihren Ängsten und Sorgen und ihrer Vergangenheit erfahren, ist oft nicht ganz klar, ob wir ihr ganz trauen können, auch als Erzählerin. Und damit spielst du ja auch. Also das trägt zur Spannung auch bei, würde ich sagen. Gab es Überlegungen oder hast du vielleicht auch andere Perspektiven ausprobiert oder war das von Anfang an so für dich, dass das jetzt ganz konsequent Pias innere Welt sein muss?
Also wenn ich jetzt aufs fertige Buch blicke, glaube ich, ist es ganz stimmig so, dass wir halt eine unzuverlässige Erzählerin haben, weil es ja auch gewisserweise um die Aufarbeitung eines Traumas geht und darum, dass man draufkommt irgendwie, dass der Blick falsch war. Während dem Schreiben war mir das nicht immer so klar, weil es halt auch so irgendwie so ein Weg ist, wo man sich immer mehr das Gebiet sozusagen freilegt, auf dem man sich bewegt. Und ich habe auch verschiedene Sachen ausprobiert. Für die Gegenwartsebene lustigerweise gar nicht so, wo eben die Dinge mit Pia Sohn passieren. Aber für diese Vergangenheitsebene habe ich ganz viel ausprobiert und versucht, da die richtige Sprache und die richtige Form zu finden. Jetzt ist es so, dass es so Erinnerungskapitel gibt, wo man sehr im Moment drinnen ist, sehr szenisch. Und dann gibt es aber noch so eine zweite Vergangenheitsebene, wo die Pia sehr reflektierend auf diese Zeit zurückblickt. Und das so in der Kombination kommt vielleicht, also ist dann vielleicht auch eine formale Entscheidung, wo die Form quasi dann auch den Inhalt entspricht. Also sowas finde ich dann immer ganz spannend, wenn man sozusagen das, um was geht, auch ästhetisch abbildet. Und das war so mein Versuch, da hinzukommen.
Du hast auf Instagram eine Spotify-Playlist geteilt mit Musik, die in das Gefühlsleben von Pia eintauchen lässt. Du hast auch ergänzt die Warnung, sie ist wohl ein, oder Warnung, und kommentiert, sie ist wohl ein melancholisches Indie-Girl. Ist diese Playlist beim Schreiben entstanden? Also hat dir das irgendwie, diese Musik geholfen, dich in die Figur hineinzufühlen? Oder ist das im Nachhinein passiert, als du schon wusstest, wer Pia ist?
Also ich höre, beim Schreiben höre ich keine Musik, aber Schreiben, also dieser physische Prozess des Schreibens, ist ja bloß ein kleiner Teil von dem, wie man in eine Geschichte eintaucht, wie man eine Geschichte entwickelt. Und ich habe viel dann so, also eben große Teile des Romans im ersten Babyjahr meines zweiten Kindes geschrieben, und da haben wir halt dann auch viel Musik gehört. Und während ich, als ich nicht mit dem Baby rumgetan habe, habe ich aber über Pia und ihre Welt nachgedacht. Und also es ist während dem, also insofern ist es während dem Schreiben entstanden und waren einfach so Lieder, die in der Zeit im Nachdenken über Pia da irgendwie gut gepasst haben. Und es ist ja auch ein Track dabei von Maya, das ist die Marilis Jagsch, die meinen ersten Roman bei Krimi & Scherio mit betreut und mitlektoriert hat. Und das war so ein ganz großes Geschenk, dass sie dann auch ein Lied für den Roman geschrieben hat.
Schön. Wir werden das auf jeden Fall in den Shownotes verlinken. Und sonst findet man den Link auch in deinem Story-Archiv auf Instagram, wo man auch noch ganz viele andere Informationen findet und Besprechungen, die du geteilt hast und so. Also wer immer sich da ausgiebiger damit befassen möchte, ist auf jeden Fall an einer guten Adresse. Du hast uns viel von der Recherchearbeit quasi abgenommen.
Ja, ich bin sehr beeindruckt, was ihr alles, also wie tief ihr da eingetaucht seid in verschiedene Rezensionen und
In puncto Recherche habe ich noch eine Frage an dich. Wie hast du für das Buch recherchiert? Hast du auch psychologische Fachliteratur gelesen oder ist es doch eher ein intuitiver Zugang gewesen, der auf eigenen Erfahrungen und Beobachtungen beruht?
Also auf Instagram habe ich auch geteilt so eine Liste von Büchern, die irgendwie in diesem Umfeld, wo vielleicht eine gewisse Verwandtschaft, vielleicht sage ich das, oder wo ich mir eine gewisse Verwandtschaft wünschen würde oder die halt irgendwie wichtig waren für den Schreibprozess. Das waren sowohl literarische Sachen als auch ein Sachbuch ist dabei. Ich habe noch mehr gelesen. Also dieses Psychologische, doch, das ist mir schon auch sehr wichtig. Ich habe auch in dem Prozess mit einer Trauerbegleiterin gesprochen, also jemand, die quasi, wenn in einer Familie ein Kind stirbt, die Familien betreut. Und das war auch ganz, ganz spannend. Ich mache es immer so bei der Recherche, ich bin jetzt nicht die fleißigste Recherchiererin, ich mache das dann immer sehr punktuell sozusagen, wo ich das Gefühl habe, okay, da brauche ich was. Also ich habe gern dieses, dass ich so in eine Geschichte reinfühle mal und mal beginne und mich sozusagen dann in dem nächsten Schritt absichere sozusagen, ob das eh ungefähr. Und oft kommt dann noch was Neues dazu, also das auf jeden Fall, was dann auch, also es ist sowieso bei mir so, dass ich es nicht schreibe und von A nach B, sondern es ist ein sehr ja, wie so Wellen. Man geht immer so, man geht einen Schritt vor und zwei Schritte zurück, so ein bisschen. Also ich überarbeite auch während dem Schreiben schon sehr viel und habe das Gefühl, dadurch kommen immer mehr Schichten dazu oder es werden mehr Schichten freigelegt, je nachdem, wie man es betrachten möchte. Und so wird es dann immer irgendwie tiefer und aufgeladener.
Ein Buch, das ja vorkommt im Roman, also auch genannt wird und eine gewisse Rolle spielt, ist das Jahr des magischen Denkens von Joan Didion. Hat das irgendwie eine spezielle Rolle gespielt, also unter den Büchern, die du gelesen hast? Oder warum hast du das irgendwie mit hineingenommen? Also es taucht auf, auch auf eine ganz spannende Art und Weise, an zwei verschiedenen Orten quasi.
Ja, also ich finde, sie ist eine großartige Autorin. Ich habe auch recht viel von ihr gelesen. Und ich habe ja vorhin schon kurz beschrieben, wie ich nach so ein bisschen gesucht habe, wie ich diese ganzen Elemente zusammenbringe und welche Sprache ich dafür finden kann. Und da war das Jahr des magischen Denkens ein wichtiges Buch, weil dieses Reflektierende, also jetzt nicht, da möchte ich es nicht wagen, mich mit Joan Didion zu vergleichen, aber da, wie ich nach der Sprache gesucht habe, habe ich dieses Buch dann unter anderem auch zur Hand genommen und habe da ein bisschen dieses gefunden, wie man halt sozusagen so Erinnerungssachen hernimmt und sie immer wieder anschaut und von verschiedenen Richtungen anschaut, was die Pia dann eben auch macht. Und da ist das Buch auch eingeflossen. Und dadurch, dass es sich halt so stark mit Trauerarbeit beschäftigt, hat es dann halt auch inhaltlich seinen Platz gefunden, dass es tatsächlich als Buch vorkommt.
Ja, eine weitere Referenz sind auch Märchen. Also es kommt das Märchen Brüderchen und Schwesterchen, ein Grimmsches Märchen vor. Also im Märchen trinkt das Brüderchen von der Quelle und wird in ein Reh verwandelt. Piers Schwester verwandelt sich nicht, aber wir haben das schon angeteasert, die ganze Familie wird irgendwie verwandelt nach dem Vorfall, könnte man sagen. Die Mutter hört auch auf, Geschichten oder Märchen zu erzählen ab diesem Moment. Und da hat mich interessiert, oder was ist dein persönlicher Zugang zu Märchen? Waren das auch deine ersten literarischen Erfahrungen als Kind?
Also ja, ich liebe Märchen. Ich muss zugeben, meinen Kindern lese ich sie jetzt nicht unbedingt so viel vor, aber für meine Sozialisierung waren sie wahnsinnig wichtig. Also ich bin eben auch am Land aufgewachsen, so zwischen Wäldern und war so ein Kind, was sich sehr gern sehr viel vorgestellt hat. Und da haben diese Märchen immer ganz gut dazu gepasst, zu der Umgebung, in der ich war. Und was ich auch an Märchen mochte, war dieses Unheimliche. Also wie fast jedes Märchen hat so ganz starke unheimliche Komponenten. Also gerade bei den Grimmschen Märchen. Bei Andersen ist es dann oft so eher dieses poetisch-melancholische, manchmal auch ein bisschen kitschige, davon bin ich auch nicht ganz gefeit, da muss ich mich immer sehr an der Nase nehmen, nicht zu pathetisch zu werden. Aber ja, so, die waren sehr stilprägend, also, und haben jetzt auch eben in beiden Romanen eine relativ große Rolle gespielt, also, ja, ich, wie man jetzt gemerkt hat, ich arbeite gern mit so verschiedenen Versatzstücken aus ganz verschiedenen Richtungen und ja, hab sowas Parabelhaftes, an das ich mich halten kann, ganz gerne, so wie so ein Raum, in dem man sich bewegt, wo es dann halt verschiedene Verwandtschaften gibt und da spielen eben die Märchen auch eine große Rolle, ja.
Die auch dieses Ambivalente haben, oder? Irgendwie, weiß ich nicht, wenn ich an Hänsel und Gretel denke, dann ist es, ja, wie nett, das Knusperhäuschen und gleichzeitig ist es auch dieses Unheimliche oder so, das, was eigentlich dein Schreiben ja auch auszeichnet, die Ambivalenz, die stetige. Du hast den Wald schon erwähnt, auch ein häufiger Handlungsort im Märchen und es ist ja auch ein Ort, an dem man sich gut verstecken kann, wie sich überhaupt Bia gerne versteckt, im Bad einsperrt, im Kasten, unter der Decke, ich weiß nicht, was hat es mit diesem Motiv auf sich, mit dem Verstecken?
Ich glaube, ich schreibe gerne, ich habe so eine Affinität zu Frauenfiguren, die anscheinend sich schwer tun, so ihr Inneres nach außen zu tragen. Also Sowohl in meinem ersten Roman Yamira als auch die Pia, die sind, glaube ich, schon Frauen, die eine sehr starke Fassade nach außen haben oder beziehungsweise ja, vielleicht sich auch irgendwie in sich selber einen Schutz suchen und nicht so diese Offenheit haben nach außen, obwohl ich schon das Gefühl habe, also dieser ist ja dann auch sozusagen im Laufe der Geschichte einen Verwandlungsprozess gibt. Finde ich eine total spannende Beobachtung von dir und ja, das ist auf jeden Fall ein wichtiges Motiv, was wahrscheinlich auch ein Sinnbild ist eben für Piers Psyche und auch diesen Prozess der Verwandlung. Vielleicht muss sie sich da erst einmal in sich verkapseln, um dann sich vielleicht am Schluss doch der Welt ein bisschen mehr öffnen zu können.
Ja, kommen wir noch zum Schluss auf das Cover zu sprechen. Da ist ja auch der Wald drauf abgebildet. Das können immer die Hörerinnen und Hörer nicht sehen, aber man kann es ja nachschauen. Das Cover ist nicht nur besonders hübsch und trickreich, wie wir schon gesagt haben. Es wurde sogar ausgezeichnet, nämlich mit dem Buchcover Award in Gold 2024. Was kannst du uns noch darüber verraten?
Ich freue mich immer sehr, wenn's Preise gibt für die Leute, die noch mitgearbeitet haben bei dem Buch. Und dieses tolle Cover ist von der Nurten Zehren, die ganz wundervolle Cover macht, zum Beispiel auch von der Valerie Fritsch Zitronen oder der Mareike Fallwickl ihre Covers macht sie auch, also zumindest bei den letzten beiden Büchern. Das war schon mal eine große Ehre, dass die sich da bereit erklärt hat, auch für dieses Buch das Cover zu gestalten. Wir haben recht, also ich war da auch mit eingebunden und wir haben halt Ideen hin und her geschickt und ich mochte schon sehr gerne bei meinem ersten Roman, gibt es auch so eine Doppelbedeutung im Cover, Doppeldeutigkeit, jetzt müssen die Hörer, Hörerinnen googeln. Also da sieht man so Wurzeln, rote eingefärbte Wurzeln, der Roman spielt ja auch im Wald, aber eigentlich sind es keine Wurzeln, sondern es ist eine Plazenta, was sehr gut gepasst hat zu dem Roman Mama. Und sowas habe ich mir auch gewünscht für kleine Monster. Das sieht jetzt ganz anders aus, das Cover, aber ich finde, es hat schon auch diese Mehrdeutigkeit. Also um es kurz zu beschreiben, man sieht einen Waldsee, der Wald spiegelt sich, oben ist noch Himmel und zwischendurch geht so ein weißer Strich, der das Cover teilt und so eine Kinderhand kommt hervor. Und ja, das hat zum einen eben dieses Idyllische, dann aber auch dieses leicht Unheimliche. Ich finde, es ist auch ein kleiner Humor dabei und bezieht sich, wenn man das Buch liest, auf ganz viele Elemente im Buch auch.
Mhm. Genau. Ja, wie so eine Tapetentür, die geöffnet wird und die Illusion zerbricht irgendwie.
Genau.
Vielleicht noch zum Schluss, wenn du darüber sprechen möchtest. Für unsere Hörerinnen und Hörer ist es immer besonders spannend, so ein bisschen einen Blick hinter die Kulissen des Literaturbetriebs zu bekommen. Du bist ja nach dem Debütroman Mama vom kleinen österreichischen Verlag Krämer & Schere zu Hansa Berlin gewechselt. Wie kam das und wie ist das für dich, also hat sich dadurch für dich etwas verändert? Hast du jetzt einen anderen Blick auf den Literaturbetrieb?
Also für Mama war Krämer & Schere wirklich die denkbar beste Heimat, weil ja so einfach alles, wofür Krämer & Schere steht, als kleiner feministischer Indie-Verlag, hat so gut gepasst. Und es ist auch so, dass kleine Verlage sich oft mehr trauen als die großen Verlage. Und mein Buch war ja doch zwischen den Stühlen, eben als dieses Horrormärchen. Und das hat total toll gepasst. Damals war die Steffi Jaksch auch noch bei Krämer & Schere. Und wir haben damals eben auch besprochen, dass das unsere Zusammenarbeit so für dieses eine Buch gilt. Also ich habe tatsächlich damals auch schon den Wunsch gehabt, wie, glaube ich, viele Autorinnen und Autoren so schon ein bisschen die Fühler auch nach Deutschland auszustrecken, weil man es halt leichter hat im gesamten deutschsprachigen Raum, wenn man bei einem etwas größeren Verlag ist. Man wird mehr wahrgenommen, also das ist jetzt auch meine Erfahrung mit dem zweiten Buch. Andererseits hat eben Mama auch den Grundstein gelegt und hat eben auch gute Aufmerksamkeit gekriegt. Ich finde das auch fast immer ein bisschen schade, also es ist ein zweischneidiges Schwert, wenn man dann den kleinen Verlag verlässt, um zu einem größeren Verlag zu gehen. Was mir total wichtig war, war da immer mit offenen Karten zu spielen. Also es war jetzt nichts, was ich irgendwie so... Also ich habe immer wir haben immer darüber geredet. Und ja, genau. Und ich fühle mich jetzt bei Hansa Berlin auch sehr wohl, weil die auch dieses etwas kleinere Umfeld, kleinere Programme haben und so, und auch von der Ausrichtung her. Für mich und für mein Buch war es, glaube ich, die richtige Entscheidung, auch wenn ich es immer schade finde, dass das natürlich auch auch gewissen karrieretechnischen Aspekten und sowas, es spielt dann halt auch noch mit eine Rolle.
Und zum Abschluss die obligatorische Frage, was wird dein nächstes Buch sein? Arbeitest du schon an was? Oder du hast vorhin gemeint, es dauert immer ein bisschen länger, also vielleicht...
Bei den letzten zwei Romanen hatte ich irgendwie so das Gefühl, das ist so nebeneinander irgendwie entstanden. Da hatte ich jetzt dann auch immer schon mehr, auf das ich zurückgreifen konnte. Jetzt bin ich gerade dabei, mich mit was Neuem zu beschäftigen und merke aber auch, dass es mir so ein bisschen schwerfällt, ich liebe das Überarbeiten. Das Schreiben an sich verlangt mir irgendwie mehr ab. Und ich freue mich schon, wenn ich jetzt dann irgendwann mal genug Material habe, um sozusagen dieses wieder einen Schritt nach vor, zwei Schritte zurück machen zu können. Jetzt muss ich gerade nur Schritte nach vorne machen. Genau, also ich bin dran, aber ich kann noch nicht genau sagen, wie lange das dauern wird. Und habe auch noch ein paar filmische Projekte, was auch sehr... sehr schönes. Es wechselt sich halt oft ab und muss halt dann so seine Zeit finden. Aber ich hoffe auf jeden Fall, weiter literarisch auch schreiben zu können.
Wir werden das gespannt verfolgen. Vielen Dank für das Gespräch, liebe Jessica.
Ja, danke euch für die Einladung. Es war echt sehr fein bei euch im Podcast.
Danke dir.
Jessica Linds Roman Kleine Monster ist 2024 bei Hansa Berlin erschienen. Die im Gespräch erwähnten Bücher, Rezensionen und auch die Spotify-Playlist zum Buch sind in den Shownotes verlinkt. Wir freuen uns, dass ihr wieder mit dabei wart und bedanken uns fürs Zuhören. Wenn ihr auch in Zukunft keine Folge von Auf Buchfühlung mehr verpassen wollt, abonniert unseren Podcast und folgt uns auf Instagram oder Facebook. Außerdem gibt es die Möglichkeit, unsere Newsletter zu abonnieren. Damit melden wir uns bei Erscheinen jeder neuen Folge kurz bei euch. Den Link findet ihr in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal.